Näher. Genau. Näher am Boden.
Eigentlich ist es nur eine kleine Spielerei in einem Chemielabor an der Uni Wien, aber sie ist ziemlich beeindruckend anzuschauen. Aus einem D-Ware-Gefäß, einer gut isolierten doppelwandigen Kanne, wird flüssiger Stickstoff auf den Boden gegossen. Er ist etwa minus 196 Grad Celsius kalt. Beim Kontakt mit der deutlich wärmeren Oberfläche beginnt er sofort zu sieden. Seine Temperatur bleibt jedoch konstant. Und weil es so schön war, bitte noch einmal.
Noch einmal?
Ja, bitte.
Ein Teil geht schlagartig in den gasförmigen Zustand über. Dabei bildet sich eine dünne Schicht aus Stickstoffgas, die die Flüssigkeit vom Boden trennt. So tanzt und gleitet der flüssige Stickstoff scheinbar schwebend über die Oberfläche. Gleichzeitig zischt und perlt es, während ständig neues Stickstoffgas aus der siedenden Flüssigkeit aufsteigt und entweicht.
Also ich habe gerade flüssigen Stickstoff auf dem Boden ausgeschüttelt, sag mal so. Sinn der Sache ist, dass wir damit Reaktionen und Reaktionsgefäße sehr effizient und auf sehr tiefer Temperatur kühlen können.
Das ist der Chemiker Nuno Maulide. Er studierte Klavier und Chemie in Lissabon und absolvierte Forschungsaufenthalte an den Universitäten Paris, Louvain und der Stanford University. Seine unabhängige wissenschaftliche Laufbahn begann er 2009 als Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Seit 2013 ist er Professor für organische Synthese an der Uni Wien und bringt seither ständig neue Moleküle in die Welt.
Das ist ein bisschen eine Frankenstein-Situation. Weil du generierst immer Sachen, die nie zuvor auf diesem Planet waren. Das heißt, du weißt nie, wie sie sich in diesem Umfeld verhalten werden. Irgendwann kannst du ein Molekül synthetisieren, welches plötzlich aus dem Reagenzglas rausspringt und sagt, hallo, ich bin da. Weil du wusstest nicht, wie das Molekül sich verhalten wird.
Nach der kurzen Demonstration im Chemielabor geht's für uns direkt weiter in Nunos Büro. Wir sprechen darüber, warum organische Chemie unseren Alltag viel stärker prägt, als man denkt. Zum Beispiel darüber, wie man sprichwörtlich aus Luft Brot machen kann und warum dahinter eine der wichtigsten Synthesen der Geschichte steckt. Es geht natürlich auch um seine größten Forschungserfolge, um Lieblingsmoleküle und um die Frage, warum Chemie in der Öffentlichkeit oft ein etwas ambivalentes Image hat. Nuno ist ein vielfach ausgezeichneter Forscher, unter anderem Wissenschaftler des Jahres 2018 und arbeitet an der stereoselektiven Synthese komplexer, biologisch aktiver Moleküle. Klingt technisch, bedeutet aber konkret, neue, effizientere und nachhaltigere Wege zu entwickeln, um etwa Wirkstoffe für Krebsmedikamente herzustellen, mit weniger Schritten und unter schonenderen Bedingungen. Und fast wäre alles ganz anders gekommen. Ursprünglich wollte Nuno nämlich Pianist werden. Die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft ist ihm aber geblieben. Und genau die hört man auch in dieser Folge. Immer wenn ein Klavier erklingt, sitzt er selbst an den Tasten. Die Stücke hat er eigens für seine kleinen Zwillingstöchter aufgenommen. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von An der Quelle.
Quelle, der Podcast von Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien.
Hallo lieber Nuno.
Hallo.
Wir haben lange auf dieses Gespräch gewartet. Du bist sehr viel beschäftigt, in der Zwischenzeit auch Vater geworden und es hat sich lange nicht ergeben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich hier bin bei dir. Ich würde sagen, fangen wir mit einem kleinen Mini-Grundkurs an. Was ist denn eigentlich Chemie? Um was geht's denn dabei? Ich habe irgendwo gelesen in deinem Buch, ein Tauschhandel und ein Machtkampf der Elektronen. Trifft's das?
Ja, also zum Teil schon, aber noch allgemeiner und einfacher erklärt, hätte ich gesagt, Chemie ist de facto die Wissenschaft, die versucht zu erklären, warum die Welt funktioniert, wie sie funktioniert, auf einer Ebene, wo Atomen und Moleküle involviert sind. Am Ende des Tages könnte man fast arrogant sagen, viele Disziplinen versuchen ein Warum zu finden. Die Physik geht auf eine Skala, die noch kleiner ist als Atomen. Und die Biologie geht auf eine Skala, die größer ist als Molekülen. Und die Chemie ist genau da zwischen Atomen und Molekülen.
Jetzt bist du aber Spezialist für organische Chemie und es gibt dann noch die anorganische Chemie. Warum macht man denn überhaupt diese Unterscheidung?
Die ist eine alte Unterscheidung, das kommt aus der Tradition. Heutzutage kann man sogar sagen, dass es wir in der Organik viel Anorganik benutzen und die Kollegen auf der anderen Seite des Gebäudes am Institut für anorganische Chemie vieles in ihrem Alltag machen, was de facto organische Chemie betrifft. Aber klassisch gesehen, organische Chemie ist die sogenannte Chemie der Substanzen aus Kohlenstoff, wo der Hauptelement in all diese Atomen, die diese Molekülen machen, das hauptchemische Element Kohlenstoff ist. Und dies ist besonders relevant für uns Menschen, weil auch wir sind hauptsächlich aus Kohlenstoff gemacht.
Und das ist so ein riesiges Forschungsfeld, dass man dem quasi eine eigene Disziplin widmet. Was macht man denn alles mit der organischen Chemie?
Es ist lustig, weil das Wort Organik kommt, also heute hat sie eine andere Farbe wegen Organic Farming und Organic Foods, aber historisch gesehen hat man Organic Chemistry, organische Chemie als Begriff genommen, weil es sozusagen die Chemie von lebendigen Sachen sein sollte. Und die Anorganik wäre die Chemie von Sachen, die nicht mit lebendigen Organismen zu tun haben. Mittlerweile hat man verstanden, dass diese Unterscheidung sinnlos ist. Ja. Aber selbst aus dem Ursprung des Wortes Organik war diese Beschäftigung der Mensch mit sich selbst. Der Mensch wollte schon verstehen, aus welchen Elementen bin ich gemacht? Warum kann ich leben? Warum gibt es in mir eine Chemie, die es mir erlaubt, zu atmen, zu sehen, zu hören, zu denken?
Chemie in der Allgemeinheit hat oft kein sonderlich gutes Image. Vielleicht kannst du uns ein paar wirklich gute Beispiele nennen, wo du sagst, na gut, ohne chemische Errungenschaften, da würden wir schlecht ausschauen.
Also diese Renommee und Reputationsprobleme der Chemie, sie sind mit einer und einer einzigen Sache gebunden, und zwar die Tatsache, dass man chemisch mit künstlich oder synthetisch hergestellt vermischt. Und eigentlich Wasser ist auch eine Chemikalie. Also das Wort Chemikalie, wir Chemiker sind schuld, wir haben es erlaubt, dass das Wort Chemikalie für einen Mensch auf der Straße etwas zu vermeiden bedeutet. Wo eigentlich, ich sage immer, Wasser auch eine Chemikalie ist und ohne Wasser könnten wir nicht leben. Wir sind sogar selbst 70%+ Wasser. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich sehr aktuell, vor allem in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo ich auch Mitglied bin. Es war jetzt rezent, vor kurzem eine interessante Diskussion. Meiner Meinung nach der prägnanteste Beispiel für die Frage oder Antwort für die Frage, was hat Chemie mir, Mensch, Relevantes gebracht, steht im Einklang mit, ich weiß nicht, wie alt du bist, Mario, darf ich das fragen?
Ja, ich bin, glaube 51, ja, stimmt.
Ich bin 46, das heißt, wir sind ungefähr beide in den 80er Jahren aufgewachsen. Und in den 80er Jahren erinnerst du dich als Kind viel über das Ozonloch zu hören, oder?
Ja.
Für die heutige Generation, vor allem die nach 2000 geboren sind, hieß es einfach nie gehört. Es ist ein unbekanntes Problem. Wir sind aber damit aufgewachsen, das Ozonloch wird uns alle umbringen. Es wird irgendwo ein großes Loch in unserer Atmosphäre. Alles kommt von der Sonne unfiltriert und wir werden alle sterben wie eine Palatschinke. so drehen und dann sind wir einfach verbrannt und gekocht. Und heute ist es kein Problem mehr. Warum? Weil Chemiker sich in den 80er und 90er Jahren zusammengetan haben und gedacht haben, okay, es gibt irgendeine Sache, die wir Menschen so intensiv machen, hier als Aktivität auf der Erde, und welche als Ergebnis oder Resultat hat, dass diese Ozonschicht in unserer Atmosphäre einfach abgebaut wird. Und dieses war einfach, dass man für Aerosolprodukte viele von sogenannten CFCs, Chlorfluorkohlenwasserstoffe, verwendet haben, die natürlich für diese Ozonschicht absolut tödlich waren. Und dann haben Chemiker gedacht, warte mal, muss man unbedingt diese Substanzen verwenden, auch für Kühlschränke, oder können wir die gleichen Effekte mit anderen Substanzen auch erzielen? Und so haben sie das meiner Meinung nach erfolgreichste Beispiel von Public Policy geschafft, das Montreal-Protokoll,
ja,
wo es vermieden und verboten wurde. Wir werden nie wieder CFCs für diese Zwecke verwenden. Stattdessen forschen jetzt die Leute und versuchen, andere Alternativen zu finden. Und unser Planet, Gott sei Dank, ist so flexibel, dass nach ein paar Jahren von verringerter Verwendung von CFCs dieses Ozonloch sich progressiv geschlossen hat, die Ozonschicht größer und größer wird und jetzt man schätzt, dass zwischen 2030 und 2040 ja, das Ganze nie wieder ein Problem sein wird. Und das ist nur, weil die Chemiker verstanden haben, warum entsteht das Problem, was ist die molekulare Basis des Problems und was können wir machen, um dieses Problem zu vermeiden.
Ja.
Und dann war es so schnell, weil natürlich die Politiker und Politikerinnen sich geeinigt haben, ja, das ist wichtig, das müssen wir sofort agieren.
Nehmen wir vielleicht noch ein berühmtes historisches Beispiel und da geht es ja um nichts weniger als um die Ernährung der Menschheit.
Ja, ja, natürlich, wir haben schon in der Geräusche-Section über Stickstoff gesprochen und Stickstoff ist auch ein wichtiges Element, weil alle Düngemittel prinzipiell stickstoffbasiert sind. Das sind die Nitrate, die Aminen, die Nitriten. Und ohne die könnte man de facto die Weltbevölkerung nicht ernähren. Ich sage es immer, ohne eine gescheite, große Maßstab-Synthese von Ammoniak wäre es nicht möglich, vermutlich eins aus jeder drei Menschen in dieser Erde zu ernähren. Und das ist aber ein Sieg der Chemie am Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau da, wo es angefangen hat zu knacken, die Weltbevölkerung exponentiell gewachsen ist und die Möglichkeiten der Landwirtschaft nicht mitgehalten haben, da hat man verstanden, okay, wir brauchen eine Methode für die Synthese von Ammoniak. Ammoniak ist NH3, das heißt, man muss irgendwie Stickstoffatome, N, mit Wasserstoffatomen, H, verbinden. Wasserstoff nimmt man aus Wasserstoffgas, heute noch sehr bekannt, weil als Treibstoff für Autos auch in Frage steht. Aber Stickstoff, wo sollen wir eine Stickstoffbasis finden? Natürlich Stickstoff aus der Luft. Unsere Luft besteht auf 70% Stickstoff. Viel weniger ist Sauerstoffgas. Also Stickstoffgas N2. Aber diese zwei Atome von Stickstoff sind aneinander gebunden durch eine sogenannte Dreifachbindung. Also eine einfache Bindung ist stark. Eine Doppelbindung ist noch stärker. Eine Dreifachbindung in der Regel ist sehr stark. Und die Dreifachbindung zwischen N und N in das N2-Molekül ist immens stark. Insofern ist schon eine riesige Herausforderung, ist ein bisschen ein Engineering-Problem, wie schafft man Reaktionsbedingungen, die es ermöglichen, diese zwei Stickstoffatomen auseinander zu zerreißen, damit man mit den individuellen N-Atomen dann ein paar Hs dekorieren kann, damit NH3 erzielt wurde. Das ist die sogenannte Haber-Bosch-Synthese, die hat unsere Welt gerettet und sie beeinflusst uns so sehr, dass es heute geschätzt wird, wir Menschen haben auch viele Stickstoffatomen, vor allem in Aminosäuren und Proteinen. Alle Aminogruppen kommen mit einem Stickstoff. Und es wird geschätzt, dass knapp 50% aller Stickstoffatomen in deinem Körper, Mario, und in meinem Körper auch, aus der Haber-Bosch-Reaktion
kommen. Unglaublich.
Ja. Das ist schon eine einzige Reaktion, die die Welt so verändert hat. Deswegen ist es nicht erstaunlich, wenn ich sage, dass diese Reaktion derzeit je nach Schätzung zwischen 3 und 5% des Gesamtenergieverbrauchs der Menschheit konsumiert. 3 bis 5% des gesamten Energieverbrauchs der Menschheit mit einer einzigen chemischen Reaktion. Dies ist nicht eine sehr effiziente Reaktion, sie verbraucht viel Energie, aber wir können nicht ohne. Deswegen zahlen wir diesen Preis.
Du hast ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Synthese. Und ich weiß nicht, ob das Wort Molekül schon gefallen ist, aber ich denke, da sind wir dann schon im Kern dessen, was ihr organischen Chemiker ja macht und was ihr hier auch macht in der Maolide Group, in eurem Labor. Das heißt, im Zentrum steht, Moleküle gezielt umzubauen und neu herzustellen, ganz grob gesagt. Kannst du ein bisschen noch genauer erklären, was ihr da so macht und an welchen Themen ihr auch arbeitet?
Genau, wir machen so grob gesagt und allgemein formuliert, wir beschäftigen uns sehr mit der Entwicklung von neuen chemischen Reaktionen. Entwicklung und Entdeckung, weil sehr häufig sind wir mit Sachen konfrontiert, die man nicht vorhersagen hätte können. Das ist das sogenannte Serendipity. Du machst ein Experiment und versuchst, ein gewisses Produkt zu bekommen, und dann plötzlich entsteht was ganz anderes.
Kann man frei mit Zufall übersetzen.
Absolut. Ja, ja. Und ich würde fast sagen, das ist das Beste, das passieren kann, weil, sage ich meinen Mitarbeitern immer, wenn alles nach Schema und Programm laufen sollte, bräuchten wir bald keine Forschung mehr. Die allerschönsten und tollsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts und auch in diesem Jahrhundert kommen alle aus, man hat plötzlich was beobachtet, was man nicht vorhersagen hätte können. Und genau deswegen waren sie so paradigmenwechselnd. Nur so, weil es muss etwas passieren, wo jeder denkt, das hätte ich nie vorhersagen können.
Das heißt, ihr stellt auch ständig neue Moleküle her. Du hast es einmal gesagt, täglich werden, ich weiß nicht wie viel.
Nicht speziell für uns, aber jede organische Chemiegruppe.
Dauernd werden neue Moleküle hergestellt,
die nie zuvor auf diesem Planet waren. Ja. Das ist ein bisschen eine Frankenstein-Situation. Weil du generierst immer Sachen, die nie zuvor auf diesem Planet waren. Das heißt, du weißt nie, wie sie sich in diesem Umfeld verhalten werden. Irgendwann kannst du ein Molekül synthetisieren, welches plötzlich aus dem Reagenzglas rausspringt und sagt, hallo, ich bin da, weil du wusstest nicht, wie das Molekül sich verhalten wird.
Und manchmal vermutet man wahrscheinlich, wie sich das dann verhalten wird. Manchmal ist es wahrscheinlich völlig unklar.
Genau. Auch die Eigenschaften
sind manchmal
unvorhersehbar.
Ja. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ziele bei euch, auch thematisch. Du hast auch einmal gesagt, kein Thema ist für uns sicher. Alles ist möglich und das kann in jede Richtung gehen. Das kann in Richtung Wirkstoffentwicklung gehen, Medikamente oder was.
Das sind natürlich die Anwendungsnäheren. Die
Anwendungsnäheren, ja.
Es kann auch Richtung Werkzeugmolekülen für die sogenannte chemische Biologie oder die biologische Chemie. Manchmal brauchst du nicht einen Wirkstoff per se, sondern du brauchst eine Methode, womit du ein biologisches Prozess beobachten kannst.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir vor kurzem sogenannte Fluoreszenzfarbstoffe. Die gibt es schon, wir haben es nicht entdeckt. Wir haben nur eine neue Familie, die relativ leicht zu identifizieren ist, entdeckt. Und womit wir eigentlich wirklich in einer Zelle, in einer lebendigen Zelle, gewisse Phänomene verfolgen können, weil das leuchtet. Wir haben gerade ein Projekt, wo wir haben ein Molekül, welches nicht leuchtet, solange eine Reaktion in der Struktur stattfinden wird. Und wenn diese Reaktion stattfindet, dann ändert sich etwas an der Struktur und das Molekül leuchtet plötzlich. Und diese Reaktion wird normalerweise nur in einem gewissen Organell in der Zelle stattfinden können, manchmal in Mitochondrien.
Ja.
Das heißt, du hast eine Probe, die nicht leuchtet, und wenn sie in einem Mitochondrium ist, pum, dann gibt es Licht. Und somit kannst du wirklich sehr gut die örtliche Positionierung von Mitochondrien in einer Zelle verfolgen.
Aber es kann praktisch aus jeder Richtung kommen. Ihr könnt zuerst irgendwie versuchen, zwei Moleküle zu kombinieren in irgendeiner Art.
Oder sehr häufig geht es darum, wie können wir diese Umsetzung schaffen.
Ja.
Manche Umsetzungen sind, wie kann ich zum Beispiel auf eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung auf der einen Seite einen Kohlenstoff und auf der anderen Seite einen Stickstoff addieren, damit es ein komplexeres Produkt resultiert. Das ist eine von unseren Projekten, die eigentlich seit 6-7 Jahren sehr, sehr gut läuft. Da haben wir neue Reaktionen entwickelt, die es nicht davor gab.
Lernt ihr aber auch aus der Natur?
Natürlich, weil wir auch sehr inspiriert von Strukturen der Natur, sogenannten Naturstoffen, sind. Wir haben immer noch ein paar Projekte im Bereich Naturstoffsynthese. Das ist etwas, was isoliert aus der Natur wurde. Versuchst eins zu eins im Labor die Struktur neu aufzubauen, zu replizieren. Und das ist manchmal ein sehr frustrierendes.
Hast du da auch ein Beispiel?
Ja, wir haben meine Lieblingssynthese in der Gruppe ist die Totalsynthese von Quinin. Quinin ist ein berühmtes Molekül, weil es im Gin und Tonic vorkommt, vor allem in Tonicwasser. Hat eine lange Historie, war ursprünglich als erstes Wirkstoff gegen Malaria sehr häufig verwendet. Eigentlich, soweit ich weiß, ist die Verwendung von Quinin gegen Malaria die erste dokumentierte, reproduzierbare Einsetzung eines Wirkstoffs für die Behandlung einer Krankheit oder ein paar Symptomen. Und Quinin ist dann natürlich ein Molekül, das man sehr, sehr gängig findet. Du kannst eine Flasche von 100 Gramm Quinin für ein paar Euro kaufen. Das ist nicht Ziel der Sache. Würdest du fragen, warum wolltest du so ein Molekül im Labor mühevoll aufbauen? Weil natürlich, als du einen Naturstoff aufbaust, das Ganze ist vergleichbar, als dieses Hemd zu stricken und aufzubauen. Du musst irgendwie die Knöpfe zusammenstellen, dann musst du diese Ärmel
an das Torso aufnähen. Und am Ende hast du ein Hemd, welches genauso ausschaut wie das, was du aus der Natur bekommen kannst. Kinin. Aber auf dem Weg hättest du viele Entscheidungen anders treffen können. Du hättest diese Knöpfe in eine andere Farbe, du hättest die Größe kleiner, du hättest das ganze Hemd in eine andere Farbe konzipieren können. Die Ärmel hätten kürzer oder länger sein können. Das heißt, du hättest die Möglichkeit, den Naturstoff zu modifizieren, um sogenannte Analoge zu diesem Naturstoff aufzubauen. Analoge, welche die Natur selbst nicht synthetisieren kann, weil sie natürlich ein Schema hat, welches nur ein Naturstoff liefert. Und wenn du diese Analoge machst, dann bieten sich zahlreiche interessante Möglichkeiten für die medizinische Chemie. Und das haben wir in der Totalsynthese von Kinin. Wir haben ein paar Sachen an der Struktur von Kinin geändert im Laufe der Synthese und haben somit ein Analogon, welches für die Behandlung von Malaria, denke ich, sogar, ich weiß nicht mehr, ob es 10 oder 30 Mal wirkvoller war in vivo. Also es war so, dass der Kooperationspartner, das machen wir nicht natürlich, der Kooperationspartner in der Schweiz hat infizierte Mäuschen mit dem Plasmodium, damit sie Malaria kriegen. Sie hat sie mit Kinin behandelt und nach x Tagen sterben die Mäuse, weil es ist nicht so effizient. Und mit unserem Molekül waren die Mäuse de facto geheilt. Sehr also schön. Nach x Tagen haben sie natürlich dann die Mäuse getötet, um das Ganze zu analysieren, aber die hätten prinzipiell überlebt. Das bedeutet, mit einer Modifizierung an einer Struktur eines Naturstoffs kannst du wirklich vieles machen und vieles lernen. Es ist nicht, dass wir jetzt ein neues Medikament gegen Malaria ins Markt morgen freisetzen werden. Es ist, dass man gelernt hat, welche Aspekte der Struktur vom Kinin eventuell noch mehr Potenzial haben, wenn es um Malaria-Behandlung geht.
Könnt viel ausprobieren hier, ihr könnt Grundlagenforschung, klassische betreiben, Anwendungsnähert und was auch immer. Und ein Projekt, glaube ich, ist bei euch ja besonders auch im Zentrum. Das ist ein Projekt, das gefördert wurde vom European Research Council, vom Europäischen Forschungsrat. Dafür habt ihr einen sogenannten Advanced Grant bekommen und das nennt sich C-Hands. Und du hast ja schon einige solcher Förderungen gesammelt, bist auch 2013 mit so einer Förderung nach Wien gekommen. Und jetzt hast du wieder so eine Chance, das ist auch finanziell sehr lukrativ und du kannst dich austoben praktisch.
Und das Projekt heißt ja. Chance eigentlich auch, wenn du es zusammenliest.
So habe ich es bis jetzt noch immer nicht gelesen. Erzähl ein bisschen darüber.
Also das Wort ist wirklich Chance auf Englisch und wir haben C-Hands, damit man die CH-Bindungen, die eigentlich im Kern stehen im Projekt, hervorzuheben. Es geht darum, dass wir versuchen, Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen zu modifizieren. Die sind nicht leichte Bindungen zu modifizieren. Also eigentlich ein großes Gebiet, der vielleicht einen Tag mit dem Nobelpreis für Chemie belohnt wird, ist die sogenannte CH-Aktivierung. Das sagt schon alles, oder? Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen sind normalerweise träge und lassen sich nicht einfach manipulieren, vor allem in Kohlenwasserstoffe. Und es gibt viel Forschung, die dies wirklich sicher gewinnen werden, haben viel mit Edelmetallkatalysator gearbeitet, Palladium, Rhodium, Iridium. Es gibt zahlreiche Arbeiten in dem Gebiet. Wir haben uns gedacht, bei Chance, ob es möglich wäre, einfach sogenannte Kohlenstoffatome mit positiver Ladung, Carbokationen, als Werkzeuge zu benutzen für diese sogenannte CH-Aktivierung. Das ist wirklich Grundlageforschung, vom grundlegendsten Forschung, die es gibt. Aber eine der schönsten Ergebnisse von diesem Projekt ist schon dieses Science Paper aus 2024, wo wir de facto eine Reaktion in der CH-Aktivierung entdeckt haben, welche durch sogenannte Carbokationen abläuft. Und um nicht grob hier beschreiben zu wollen, ich sage nur die Reaktionen von der Community. Ich habe nie so viele E-Mails nach einem Paper bekommen und ich mache es schon seit 17 Jahren. Meine selbstständige Karriere ist schon nicht so kurz. Ich habe nie so viele E-Mails bekommen von Kollegen, die sagen, geht das wirklich so? Weil alle haben es gelesen und sich gedacht, diese Reaktion ist undenkbar, unmöglich. Und wir selbst haben sie wieder ein bisschen durch Zufall.
Aber warum entdeckt. Ist das wichtig?
Es ist wichtig, weil das eröffnet neue Perspektiven. Meiner Meinung nach, das Wichtigste, was man in der Synthesechemie entdecken kann, das ist meine persönliche Meinung, ist neue Reaktivität. Weil Moleküle reagieren, können in verschiedenen Arten und Weisen reagieren. Die sogenannte Reaktivität, das ist, was eigentlich neue Türen eröffnet. Moleküle sind so wie, sie sitzen so wie in einem riesigen Raum mit vielen Türen, viele Türen und viele Türen, die man noch nicht sieht. Und diese Tür, jede von diesen Türen, wenn man das auf, sie aufmacht, sie eröffnet fast eine neue Welt. Und viele Türen sehen wir sogar noch nicht, weil wir wissen nicht, dass es sie gibt. Und das sind diese neuen Formen der Reaktivität. Und das ist so Grundlagenforschung, weil es wirklich darum geht, zu fragen, können wir überhaupt diese Reaktion tätigen? Dann geht es darum zu verstehen, unter welchen Bedingungen kann diese Reaktion stattfinden? Ist es allgemein beobachtbar? Ist es reproduzierbar? Ist es etwas, was für alle Moleküle in einer gewissen Familie gilt? Und diese Fragen beantwortet man normalerweise nur in solche ERC-Projekten.
Aber kann man das, wenn man es ganz grob herunterbricht, auch dann so sagen, man möchte die Moleküle einfach ein bisschen besser steuern können, damit man vorher weiß, was sie tun und sie dorthin schicken, damit es nicht so in alle Richtungen zufällig sein
kann. Es ist genau das, du hast es richtig verstanden, du hättest schon ein Einser in der Vorlesung, weil es geht wirklich darum, es ist meiner Meinung nach auch die größte Richtung der Zukunft, dass man programmierbare Chemie entdecken kann, wo wirklich möglich ist, Moleküle nach links oder nach rechts oder ganz geradeaus zu steuern in ihrer Reaktivität.
Das heißt, egal welches Anwendungsgebiet, das ist einmal das Prinzip und dann kann man sagen, okay, ich möchte jetzt bestimmte Wirkstoffe für die medizinische Forschung gestalten.
Oder sogar neue Materialien, Mario.
Neue Materialien.
Man denkt sofort an Wirkstoff, wenn es um welche Anwendungen hat die Chemie. Aber wir müssen nicht vergessen, dein Smartphone, das du jetzt in vielleicht sehr bequem an irgendeiner gepolsterten Sitz sitzen, ist auch ein Segen der Chemie, weil diese Materialien, diese Schaumstoffe, die hat man nicht aus der Natur extrahiert. Die hat man alles synthetisiert in einem Labor, mühevoll. Und man hat vor allem viel Chemie machen müssen, Trial and Error, um die richtige Struktur für das Material finden zu können. Und ich finde, Materialchemie ist vielleicht das, was uns die nächste Science-Fiction-Revolution geben wird. Weil denk mal ein T-Shirt, das sich selbst wäscht. Denk mal ein T-Shirt, welches sofort signalisieren kann, oh, es ändert sich etwas ans Herzpuls, der braucht sofort Hilfe, ruf sofort die Rettung, ohne dass du irgendwas machen musst.
Du hast doch immer gesagt, oder das zieht sich auch durch deine Karriere, dass Chemie helfen soll bei Umweltfragen, in Fragen der Nachhaltigkeit. Und da sind wir auch schon mehr oder weniger bei der Zukunft. Wo kann denn Chemie wirklich helfen, ganz konkret Herausforderungen zu lösen, die wir schon angesprochen haben?
Viele Menschen haben mir über die Jahre gesagt, ja, Chemie ist schlecht, schaut mal, was ihr mit dem Plastik gemacht habt. Und ich antworte immer provokant. Erstens, die Entdeckung von Plastik ist meiner Meinung nach die tollste Erfindung des 20. Jahrhunderts. Also wenn du mich fragst, wo wärst du gerne gewesen? Ich hätte gesagt, ich wäre gerne gewesen in Mülheim an der Ruhr, beim Karl Ziegler, als er die Polymerisierung von Ethylen in der aktuell weltbekanntesten Form entdeckt.
Und das war
entdeckt.
in den
50er Jahren. Also Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden. Und dieser Mensch beobachtet durch Zufall, wie eine Reaktion, die sonst normalerweise nur kleine Oligomere, also ein paar Moleküle Ethylen, vielleicht zwei oder drei miteinander gebunden, liefern hätte sollen, plötzlich, pum, ein Polymer, vor allem mit den höchsten und reinsten Eigenschaften, die man für Polyethylen sich vorstellen kann. Und er wusste nicht, wie diese Reaktion gelaufen ist. Man muss schon sagen, das ist auch ein typisches Beispiel an dem, was ein guter Forscher braucht, Hartnäckigkeit. Die haben die Reaktion wiederholt und die hat nicht funktioniert. Und die haben es noch 100-mal wiederholt und es hat immer noch nicht funktioniert. Das heißt, sie haben verstanden, es gab irgendein unkontrollierbares Parameter in der Ursprungreaktion, die nicht leicht zu begreifen ist. Und er hat gesagt, es muss eine Verunreinigung gewesen sein. Wir versuchen jetzt künstlich alles mögliche einfach als Verunreinigung reinzugeben, bis das richtige Ergebnis kommt. Ich denke, es waren Tausende von Experimenten, bis das sie gefunden haben,
ein Metall, Titan, müsste drauf sein, in kleinsten Mengen, fast homöopathisch, damit das Ganze läuft. Und so ist die sogenannte Ziegler-Polymerisierung geboren. Und die Menschen sagen, ja, Plastik ist so schlecht. Nein, ich sage, Plastik ist die fantastischste, wenn es das Wort gibt, Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Das Problem ist, was die Menschheit damit gemacht hat. Weil wir hätten es ganz anders verwenden können, wir hätten ganz anders damit umgehen können. Wir haben nicht daran gedacht, diese Sachen lassen sich nicht leicht in der Natur abbauen, die werden sich sammeln. Vielleicht sollten wir ganz gescheit vom Anfang an denken, was damit passiert. Nee, wir haben einfach produziert, weggeschmissen und dann gibt es das Problem. Aber gleichzeitig sage ich auch, wer will dieses Problem überhaupt lösen können? Die Chemie.
Und was gibt es dafür Ansätze? Jetzt nicht unbedingt speziell
ist,
nur dieses Problem, aber...
Es ist mehr und mehr jetzt ein Forschungsgebiet. Es kommen jetzt mehr und mehr Papers aus der Synthese. Auch viele berühmte Gruppen wenden sich in diese Richtung. Ja. Polymerabbau. Also Polyethylen entsteht, wie man ein Kohlenstoffatom mit einem anderen... Ist lustig, ich habe gerade heute in der Lehrveranstaltung OC2 darüber gesprochen. Die organische Chemie hat 200 Jahre gehabt, um gescheit zu lernen, wie kannst du Kohlenstoff an Kohlenstoff binden, Kohlenstoff an Kohlenstoff binden, Kohlenstoff an Kohlenstoff binden und somit größere und größere und größere Moleküle aufbauen, damit Komplexität entsteht. Ihre Generation, meine Damen und Herren, wir lernen müssen, wie man das Reverse macht, wie man Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen schneidet, damit aus großen Molekülen kleineren Bausteine entstehen. Case in point, was macht man mit dieser ganzen Plastikmüll? Hättest du, Mario, eine Reaktion, die es ermöglicht, kontrollierbar und programmierbar in einer riesigen Kohlenstoffkette nur da und da und da und da und da zu schneiden, hättest du zuerst einen Nobelpreis und dann die Milliarden der Welt. Weil dein Rohmaterial ist de facto Müll und du könntest daraus zum Beispiel Ethylen oder Propylen gewinnen, was du wieder verkaufen könntest. Und somit hättest du auch eine Art Circular Economy geschafft.
Hätte was anderes studieren müssen. Ja.
wer weiß. Vielleicht nach diesem Podcast werde ich und Mario ein neues Projekt erforschen.
Das heißt aber nicht nur da, vielleicht kannst du ganz plakativ noch ein, zwei Beispiele nennen, wo
also vor allem
für Zukunftsfragen noch etwas beitragen
also
könnte.
Also insgesamt, weil es gibt auch viele Rohmaterialien, man redet viel von Lignin, es ist ein begehrtes Rohmaterial, aber es gibt keine gescheiten Reaktionen, womit man Lignin, auch ein riesiges Polymer, kontrolliert und programmierbar in kleineren Bausteinen abbauen kann. Das wäre auch wirtschaftlich und grundlagenchemisch gesehen essentiell. Da, wo die Chemie unbedingt schon vieles liefert, ist viele chemische Prozesse, muss man sagen, viele chemische Reaktionen, die wir noch in hohem Maßstab in industriellen Mengen verwenden, generieren viel zu viel Müll, viel zu viele unerwünschte Nebenprodukte. Und unsere Gruppe beschäftigt sich schon mit vielen von diesen Reaktionen und versucht zu sagen, okay, die Reaktion ist sehr wichtig, sie schafft etwas, was immens relevant ist, aber ginge auch diese gleiche Reaktion mit weniger Nebenprodukten?
Stichwort Chemie ohne Verschwendung.
Genau.
Und geht das in die Richtung Atomökonomie?
Genau, das genau das. Atomökonomie, diese lustige Berechnung. Ja. Einfach, ja. Man schaut an eine Reaktion, A plus B liefert normalerweise C, das gewünschte Produkt. Viele Chemiker schreiben es nur so und ignorieren oder vielleicht bewusst, dass es auch manchmal ein D und ein E und ein F als Produkte gibt, die man aber nicht will. Und manchmal sind D, E und F auch Triebkräfte für schwierige Reaktionen. Manchmal wollen A und B gar nicht miteinander reagieren und wenn überhaupt gar nicht, um C zu liefern. Und dann baust du gewisse Sachen in A und B auf, damit es Produkt D und E und F entstehen und die sind die richtige Triebkraft und C entsteht dann fast als Nebenkonsequenz. Und das ist schön, das ist elegant, wenn man das intellektuell betrachtet. Aber die Frage ist schon berechtigt. Geht es überhaupt diese Reaktionen in höhere Atomökonomie? Weil die Atomökonomie einer Reaktion ist Gewicht vom gewünschten Produkt C durch Gewicht von allen Reagenzien und allen, das man gebraucht hat, um dieses C zu erreichen. Das heißt, je weniger Nebenprodukte entstehen, desto höher die Atomökonomie. Und das ist keine leichte Sache.
Wir haben jetzt viele Beispiele schon angesprochen, die auch in deinem Buch vorkommen. Die Chemie stimmt, es ist schon vor 6 Jahren herausgekommen. Alle diese Beispiele bitte gerne nachlesen. Ich habe selber gelesen, sehr interessant. Es sind einige Jahre vergangen und es hat sich vieles getan. Es hat 8 Kapitel. Wie wäre denn das 9. Kapitel beschaffen? Was würdest du denn hineinschreiben?
Vielleicht das, was wir gerade angesprochen haben mit dem Abbau. Ich weiß nicht mehr, ob es da drinnen so plakativ geschrieben ist, dass der Abbau von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen wirklich eine riesige Herausforderung für die Chemie darstellt. Vor allem, weil es ein Mentality-Shift braucht. Wir brauchen fast einen anderen Chip. Weil wir Chemiker wollen also die Komplexität erhöhen. Darum geht es, oder? Wenn du eine Methode hast, wie du Butan mit Pentan kombinieren kannst und plötzlich entsteht Oktan oder Nonan oder sowas unter ganz milde Bedingungen, das wäre auch ein Nobelpreis. Aber was die Bevölkerung am meisten braucht, vor allem was die Umwelt am meisten braucht, denke ich, ist genau das Umgekehrte. Wie du aus Oktan oder Nonan mit der Schere ganz gezielt nur da und nur da die Bindung zerbrechen kannst, damit du kleinere Moleküle gewinnst. Das ist sicher eine Zukunftsrichtung.
Und jetzt, lieber Nuno, werden wir ein bisschen zurückschauen in deiner persönlichen Geschichte und wie sich die Verbindungen deines Lebens sozusagen gestaltet haben.
Forschungsrap. Würzige Fragen, köstliche Antworten.
Du wurdest 1979 in Lissabon in Portugal geboren und es hat zunächst überhaupt nicht nach Chemie ausgeschaut, dein Leben, sondern eher musikalisch.
Wie war das denn? Sehr wahrscheinlich ist es meine Lebensberufung, wie man sagt. Ich habe den Glück gehabt, in Portugal in einer Grundschule gewesen zu sein, wo es ein Experiment gemacht wurde. Das ist gar nicht Usus in Portugal, vor allem nicht in den öffentlichen Grundschulen, aber es wurde da kostenfrei angeboten, erst einmal die Woche, dann zweimal die Woche, am Ende dreimal die Woche, in den ganzen 4 Jahren der Grundschule, Musikunterricht zu bekommen. Es ist plötzlich eine Dame gekommen und hat uns Musik unterrichtet. Und dann haben die unsere Eltern erklärt, das können wir natürlich, you can opt out, wenn ihr nicht wollt, aber prinzipiell ist es ein Geschenk für eure Kinder. Und ich habe das so geliebt, ich war eigentlich anscheinend nicht schlecht in dieser Sache, dass die Lehrerin am Ende gesagt, der muss unbedingt weitermachen. Dann bin ich zu einer echten Musikschule, das Instituto Gregoriano in Lissabon gegangen. Das ist wie das Konservatorium, aber eigentlich eine kleinere Schule und auch näher von uns zu Hause in Lissabon. Deswegen hat mein Papa das gerne ausgewählt. Da konnte man mit dem Metro einfach 7 oder 6 Haltestellen erreichen. Und dort habe ich dann angefangen zu studieren, Musik zu studieren. Da müsste man ein musikalisches Instrument auswählen. Mein Papa hat auch in einer lustigen Geschichte Klavier ausgewählt, weil diese Schule viel kleiner als das Konservatorium war, gab es de facto nur Klavier, Cembalo und Orgel. Wäre ich im Konservatorium, hätte es vielleicht Geige und Cello und andere Sachen ergeben können. Da war nicht so viel Auswahl. Mein Papa hat gesagt, Klavier ist vielleicht das Allgemeineste. Ich hätte auch Cembalo. Wenn der Papa Cembalo begeistert gewesen wäre, dann hätte ich Cembalo gespielt. Aber es war Klavier und dann habe ich angefangen, das parallel mit dem Gymnasium zu studieren. Bis zu dem Punkt, wo es mir klar war, boah, ich liebe es so sehr, ich hätte es gerne als Karriere gemacht. Die Eltern waren gar nicht begeistert. Die hätten viel lieber, dass ich was Gescheites studiere und nicht Musik. Ich habe aber, Rebell wie ich war, gesagt, das ist mein Leben, ich mache damit, was ich will. Nicht leicht, wenn man 17 Jahre alt ist. Ich habe das Gymnasium mit 17 fertig gemacht. Ich war immer ein Jahr davor, weil ich Geburtstag im Dezember habe. Es war mir erlaubt, ausnahmsweise ein Jahr früher immer zu inskribieren. Das heißt, mit 17 habe ich dann entschieden, ich gehe jetzt in die Musikhochschule, die Musikuniversität in Portugal, in Lissabon, und mache Konzertfach Klavier. Und ich bin immer noch klar im Kopf, das ist sicher von einer reinen Talentperspektive das, wofür ich vielleicht geboren bin, ist aber nicht immer so im Leben, weil die musikalische Karriere natürlich alles andere ist, als du sitzt und spielst für dein Vergnügen.
Man muss ja irrsinnig viel üben, oder?
Genau, 6 bis 8 Stunden am Tag. Und das war für mich viel zu hart als Disziplin und als Struktur. Vor allem, da vermeidet man, also nicht vermeidet, man ist dann natürlich weniger in Kontakt mit anderen Menschen, weil das Klavier üben ist alleine mit dem Instrument. Und nach dem ersten Jahr an dieser Musikuni war es mir klar, ich kann jetzt nicht die nächsten 40 Jahre meines Lebens in dem Schema verbringen. Und dann habe ich entschieden, ohne meinen Eltern zu sagen, ich mache das erste Jahr fertig, weil Nuno gibt selten aus. Das heißt, ich mache noch und dann am Ende des Jahres inskribiere ich nicht weiter und versuche, was anderes zu finden. Und so ist Chemie fast eine Rettungsschiene gewesen. Schon im ersten Semester war ich begeistert. Ich denke, es war gut, zurück mit vielen Menschen einen Alltag zu leben. Aber im zweiten Semester, wie in allen Chemiestudien der Welt, es ist immer Semester 2, organische Chemie 1. Und als diese Moleküle auf die Tafel kamen, war es mir klar, hier ist etwas, wo ja rein wissenschaftlich, aber eine ästhetische und künstliche Komponente absolut unvermeidbar ist. Weil es gibt diese Moleküle und man muss sie malen und man muss aufgrund von diesen Malereien Reaktivitätsprinzipien erkennen, vorschlagen, vorhersehen können. Und das ist für mich extrem intuitiv, kreativ, künstlerisch und ästhetisch.
Ja, voll interessant, weil man würde so ja nicht draufkommen. Das muss man wahrscheinlich erfahren haben, dass man auch gleich die Parallelen sieht zwischen Kunst und Wissenschaft und da speziell zwischen Musik und Chemie. Aufgrund deiner portugiesischen Herkunft muss ich dich fragen, hat der Begriff Saudade eine tiefere Bedeutung für dich? Wenn ja, was heißt es denn überhaupt? Der ist ja, glaube ich, unübersetzbar, sowas ist wie fast Weltschmerz oder so.
Genau, ja. Genau. Also viele sagen Sehnsucht, ist ein bisschen in die Richtung. Der Begriff hat schon was Spezielles für mich. Ich muss sagen aber, dass ich mit der Zeit ein Citizen of the World, ein Bürger der Welt geworden bin. Also Portugal bleibt meine Heimat. Ich bin viel näher an Portugal als andere Länder, klar. Aber zum Beispiel, würde es vielleicht wundern, meine Lieblingssprache ist nicht Portugiesisch.
Sondern?
Sondern Französisch. Die Sprache, die ich gerne rede, die ich gerne tagelang reden würde, wenn ich die Chance hätte, wäre Französisch. Es gibt irgendwas in der französischen Sprache und viele sagen, dass ich auf Deutsch einen französischen Akzent habe. Selbst meine portugiesischen Freunde sagen, Nuno, du hast mittlerweile ein französisches Akzent in deinem Portugiesisch. Ich liebe einfach.
Aber es liegt ja auch daran, du hast ja auch Studienstationen in Frankreich und Belgien gehabt.
Genau, im französischen Teil.
Ja, vielleicht kannst du uns ganz kurz was darüber sagen.
Genau, ich war 6 Monate war ich in Paris. Dort habe ich meinen Master in der École Polytechnique gemacht und dann 4 Jahre lang habe ich mein Doktorat plus 6 Monate Erasmus davor in Belgien, in französischen Belgien, Louvain-la-Neuve, gemacht. Und dort am Ende dieser 4,5, 5 Jahre habe ich auf Französisch geträumt und gedacht.
Ja.
Und nur nachher, als ich nach Amerika ging, habe ich wieder viel mehr Englisch und Portugiesisch und dann in Deutschland war es klar, Max-Planck-Institut, es war so ein englischsprachiges Umfeld. Dort habe ich angefangen, auf Englisch zu denken.
Und was ist dir wichtig, dass du deinen Studierenden hier mitgibst?
Eine Denkweise, eine Vorstellung, dass die Welt voll unentdeckter Sachen ist und vor allem auch so viel selbstbewusst, da wo es sich gehört, wie möglich. Die Studierenden der Universität Wien denken immer, und muss sagen, in Gesprächen mit anderen Lehrenden, auch auf Senatsebene oder anderen Gremien der Universität, hört man immer, boah, die Studierenden sind nicht mehr, was sie waren. Oh, die Studierenden sind schlechter und schlechter. Und ich kontriere immer und sage, kann sein in eurer Disziplin, bei uns an der Chemie ist der Top 20% von unseren Studierenden so gut, dass sie locker bei MIT, Harvard, ETH Zürich oder Cambridge oder Oxford die Besten auch werden. Und das sage ich auch meinen Studierenden, freilich in Lehrveranstaltungen. Jede Kohorte von der OC2 hat es gehört. Und weißt du, was das Lustige ist? Dann kommen die zurück. Vor ein paar Monaten war ein Studierende, ein ehemaliger Studierende, 2015 hat er die Vorlesung bei mir gemacht. Das ist 11 Jahre her. Mittlerweile hat er ein PhD und ein Postdoc in Stanford macht er und überlegt, nach Europa zurückzukommen. Und wo hat er sein PhD gemacht? An der ETH Zürich. Und er kam, hat mir Schokolade gebracht und gesagt, ich wollte Ihnen nur, ich habe sofort erkannt, Herr so und so, der hat gesagt, oh, Sie kennen meinen Namen, ja, die gute Studierende erkennt man immer noch. Und hat er gesagt, ich wollte nur Danke sagen, weil Sie haben uns immer gesagt, die Besten von uns könnten an ETH Zürich gehen. Ich hätte nie daran geglaubt, aber Ihre Aussage ist so geblieben, dass ich dann probiert habe, mich dort zu bewerben.
wurde aufgenommen und habe dort promoviert.
Du gehst auf einen Cocktail mit einer Persönlichkeit aus der Vergangenheit. Was mixt ihr euch denn zusammen und mit wem würdest du denn gern sprechen?
Ich sage immer, er war nicht sozusagen ein Wissenschaftler, aber das, was er konzipiert hat, ist erstaunlich, weil es eine wissenschaftliche Dimension hat, die versteckt ist unter einer emotional absolut overwhelming Natur. Das ist Johann Sebastian Bach. Wie kannst du eine Musik konzipieren, die auf dem Mikroskop genau wie ein wissenschaftliches Experiment ausschaut, aber ohne Mikroskop dich einfach verblüfft lässt, wie viele von Johann Sebastian Bachs Stücken? Meine Schwester hat tausendfach gesagt, boah, da kommst du wieder mit deinem Bach. Weil sie hat, ich habe so viel Bach gespielt, dass sie, ich kann es nicht mehr hören. Bach, 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 was ist da so speziell? Aber vor allem, wenn du Musiker bist und das lernst, dann, warte mal, der hat es wirklich fast nach einer mathematischen Formel komponiert. Warum klingt es doch so gut? Weil mathematische komponierte Musik klingt nicht gut. Die klingt mathematisch komponiert.
Dein Lieblingsmolekül und deine Lieblingssynthese.
Lieblingsmolekül, gehen wir zurück zu dem Beispiel, was schon erwähnt wurde, Kinin. Ich finde es immer noch wirklich ein faszinierendes Molekül. Ich denke, wir sind noch nicht fertig mit unserer Synthese. Es gibt noch einiges zu basteln. Wir werden es noch schaffen. Lieblingssynthese, ich habe es gestern noch mal gesehen auf einer Defensio und es ist mir sofort hervorgekommen. Es gibt eine Synthese von einer Familie von Molekülen, die schauen so aus als eine Treppe. Ein Stiegenhaus. Und das nennt man auf Englisch Ladderanes, wie Ladder. Und die Synthese von Corey, von dieser Ladderanes, ist einfach verblüffend. Und ich habe es gestern gelesen und gedacht, boah, dieses Paper ist schon 30 Jahre alt oder 20 Jahre alt und ich lese es immer noch so gerne wie zum ersten Mal.
Was wäre auf deinem chemischen Greatest Hits Album die Single? Also was wäre wirklich, wo du sagst, das ist mein größter Erfolg?
Sehr wahrscheinlich das, was bereits erwähnt wurde, wie man aus Cyclodecan Dekalin machen kann, das wir in Science 2024 veröffentlicht haben. Eine Art von CH-Aktivierung, wo eine positive Ladung hier spricht mit einer CH-Bindung mehrere Atome entfernt. Spricht tatsächlich und sagt, hey, komm her, und pum. Es entsteht eine Bindung nur mit der CH-Bindung und nicht mit dem anderen.
Und aus dem könnte herauskommen oder ist schon etwas herausgekommen? Das wird jetzt noch weiter
beforscht. Wir forschen weiter, weil die Reaktion ist weit, also sehr, sehr weit nicht verstanden. Wir verstehen es nicht, aber es passiert.
Und welche Entdeckung würdest du denn vielleicht doch gern machen? Was ist dein persönlicher heiliger Gral? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist wirklich unglaublich faszinierend und da würde ich, wenn ich könnte, gern die Antwort dazu liefern?
Es gibt mehrere Ebenen für diese Antwort. Ebene, absolut Grundlagenforschung, wie man, also das werden nur die Chemiker verstehen, wie man aus Butan 2-Butanol, nur ein Enantiomer, 99% Reinheit machen könnte, ohne Enzymen, ohne einfach rein chemisch katalysierte Reaktion. Weil das ist einfach unmöglich. Und das würde nicht nur sofort einen Nobelpreis, sondern auch, es würden sicher alle denken, was? Ist es überhaupt möglich?
Ich sage auch was, das kann ich jetzt nur einfach so stehen lassen.
Genau, aber von Relevanz für die Menschheit denke ich wirklich, ich bin ein großer Fan der Klassiker. Ich habe schon angesprochen, aus Polyethylen bekommt man nochmal Ethylen unter absolut milde und günstige Bedingungen. Oder aus Stickstoff der Luft, muss nicht mit Wasserstoff sein, aber aus Stickstoff der Luft unter milden Bedingungen, die weitaus nicht 5% des Stromverbrauchs der Menschheit benötigen, Ammoniak zu gewinnen. Weil da wäre natürlich wirtschaftlich extrem relevant, was zu entdecken.
Okay, jetzt haben wir viel über Forschung gesprochen. Was macht dich denn aus, wenn du nicht forschst und vielleicht auch, wenn du nicht Klavier spielst?
Meine Familie. Meine Familie, einfach nach Hause zu kommen. Es war anstrengend, wir haben Zwillinge. Ich sage für alle, die es nicht wissen, Zwillinge, es ist nicht nur einfach ein Baby mehr als nur eins. Es ist exponentiell, weil die zwei Kinder sich gegenseitig beeinflussen. Und die Nächte zum Beispiel sind ein Horror manchmal. Weil ein Kind steht auf, weint, das andere Kind steht auch auf, weint. Und dann, bevor es überhaupt ruhig wird,
ja, man hat schon vieles, vieles gedacht. Und vor allem, wir haben hier unsere Familie nicht. Das heißt, weder ich noch meine Frau sind in Wien groß geworden. Das heißt, die Familie kommt manchmal zum Besuch zu Hilfe. Sie kommen sehr häufig, aber immerhin, wir vergehen viele Monate komplett alleine und das ist sehr, sehr schwierig, vor allem in den ersten Jahren. Jetzt sind die Mädels 2 Jahre alt, sind eineiige Mädchen. Und jetzt fängt es wirklich an, als wenn man nach Hause kommt, eine ganz andere Dimension entsteht, wo man sich denkt, boah, eigentlich, wenn es möglich wäre, würde ich gerne alles andere wegschmeißen und nur hier für die Ewigkeit mit euch bleiben und spielen und lachen und...
Das klingt doch sehr schön.
Das heißt, Bücher lesen, ja, und singen und ja.
Das heißt, du hättest zwar auch andere Interessen, wahrscheinlich lesen und Serien schauen oder so, aber bleibt wahrscheinlich nicht sehr viel.
Nein. Luxus. Hätte auch in der Vergangenheit viel Sport gemacht. Ja. Jetzt sind alle Minuten, die nicht bei der Arbeit sind, einfach bei der Familie.
Und worauf arbeitest du denn selber jetzt in den nächsten paar Jahren konkret hin oder einfach kann man sagen, du schaust, wohin dich das führt?
Ich schaue, wohin mich das führt, aber ich möchte natürlich dezidiert Richtung Wissenschaftskommunikation vieles machen und neue Formate und neue Sachen anbieten. Ich finde, wir leben in einer Ära, wo mehr Information als nie zuvor vorhanden ist und genau deswegen mehr Desinformation oder Misinformation vorhanden ist. Und es ist erstaunlich, wie gewisse Social-Media-Accounts Millionen von Followers haben und dann die größte falsche Aussagen der Welt propagieren, die einfach nicht wissenschaftlich dokumentiert oder wissenschaftlich belegt sind. Und ich denke, es gehört sich, Wissenschaft zu kommunizieren in einer Art und Weise, die fast nicht als Wissenschaft klingt. Das ist die größte Herausforderung. Chemie in meinem Fall beizubringen, dass die Menschen am Ende sich fragen, warte mal, habe ich gerade was über Chemie gelernt? Ohne zu verstehen, dass ich eigentlich über Chemie am Lernen war.
Das wäre auch der Anspruch für diesen Podcast, denke ich. Und wir können das gerne, diese Botschaft, weiter in die Welt hinaustragen. Lieber Nuno, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Wir haben gelernt, Chemie ist mehr als nur Reagenzgläser und Formeln. Sie steckt in jeder Reaktion, jeder Verbindung und in fast allen Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit. Schuldzuweisungen allein erzeugen keine Reaktion. Erst das richtige Zusammenspiel der Elemente bringt Fortschritt. Wer noch tiefer in das Wechselspiel der Moleküle eintauchen möchte, kann das schon bald bei der langen Nacht der Forschung tun. Allein an der Uni Wien erwarten euch am 24. April über 60 interaktive Stationen aus verschiedensten Disziplinen. Auch an der Fakultät für Chemie könnt ihr Forschung an 11 Stationen hautnah erleben. Von Science-Fiction-Reality-Checks zur Chemie in Hollywood, über Farbexperimente mit Licht und Molekülen bis hin zu Zellforschung, Krebsmechanismen und Parkinson-Simulationen. Ich hoffe, auch ihr bleibt uns weiterhin verbunden, liebe Hörerinnen und Hörer. Empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns eine E-Mail oder hinterlasst uns ein Like auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. In diesem Sinne sage ich bis bald und auf Wiederhören bei An der Quelle.